Einmal sind wir nach der Bibelstunde nach Hause gefahren im Auto und sitzen da so und eins von unseren Kindern, ich sage jetzt mal keinen Namen, war ganz unzufrieden mit der Gesamtsituation. Also das hat alles irgendwie nicht so gepasst, wie die sich das vorgestellt hat. Also ich sage jetzt schon eher, also es war ein Junge, aber mehr sage ich nicht. Und dann hat er sich beklagt, hat er gesagt, warum müssen wir eigentlich immer mit zur Bibelstunde? Ich höre doch eh nicht zu und ich habe heute nichts gelernt. Ich weiß gar nichts, was der gesagt hat. Das ist natürlich so ein Stich ins fromme Elternherz. Aber wenn man so ganz ehrlich ist, muss man schon zugeben, dass der da einen Punkt hat, oder? Also ich meine, die sitzen da drin und das Gehirn ist ausgeschaltet oder eingeschaltet für andere Sachen. Warum schleppen wir unsere Kinder dahin? Warum schleppen wir unsere Kinder dahin, selbst wenn die noch vieles gar nicht verstehen? Und ich traue mich zu behaupten, dass also damals, als der so alt war, wie er damals war, dass der da wirklich nicht so viel verstanden hat. Warum schleppen wir den da trotzdem hin? Wäre es nicht einfacher für alle Beteiligten, wenn der einfach zu Hause bleibt? Hier vielleicht bleibt noch jemand von uns zu Hause und dann chillen wir zu Hause, haben ein bisschen eine ruhigere Zeit und dann kann der auch rechtzeitig schlafen gehen. Und morgen dann Kindergarten, Schule und was auch immer ist, macht doch eigentlich viel mehr Sinn, oder? Und wir gehen dann dahin, da wo dann die Sachen gesprochen werden, die für Erwachsene sind und die auch nur Erwachsene verstehen, also die meisten, manche vielleicht nicht ganz so. Warum machen wir sowas? Warum schleppen wir Kinder dahin und die interessieren sich ja tatsächlich noch nicht mal dafür? Warum warten wir nicht, bis die sich dafür interessieren und dann bringen wir sie dorthin? Nun, wir glauben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus ist der Weg, also wir müssen auf ihm gehen, es gibt keinen anderen Weg. Wir wissen, dass er die Wahrheit ist. In dieser Welt, wo so viel erzählt wird, weiß nur er, was wahr ist. Nur er ist diese Wahrheit. Und weil nur er das Leben ist. Jeder sucht nach Leben und jeder möchte leben. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Ohne ihn gibt es kein Leben. So, und wenn wir das glauben, wo sollen wir unsere Kinder dann sonst hinbringen? Also wo sollten wir unsere Kinder hinbringen oder lassen, wenn wir das hier glauben? Wir müssen sie zu Jesus bringen. Wir müssen sie dorthin bringen, wo er wohnt. Und was Ähnliches werden die Eltern gedacht haben, als Jesus hier auf der Erde unterwegs war, im Markus-Evangelium. Markus berichtet uns davon, auch die anderen Synoptiker, also Matthäus und Lukas, berichten uns von diesem Ereignis. Und wir wollen uns das jetzt einmal durchlesen. Das ist nicht besonders viel, nicht besonders lang, aber es zeigt uns doch etwas ganz Besonderes. Es zeigt uns das Herz Jesu für Kinder. Es zeigt uns, wie Kinder zu Jesus kommen können oder wie wir als Eltern, vielleicht ist das besser formuliert, wie wir als Eltern unsere Kinder zu Jesus bringen können und dürfen. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig. Und er sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme und er legte ihnen die Hände auf und er segnete sie. Wenn wir so der Reihe nach durchgehen, dann startet das Ganze mit irgendwelchen Eltern. Da sind Eltern und die tun hier offensichtlich das Richtige. Also die Jünger finden natürlich, dass das falsch ist, was die machen, aber Jesus findet das absolut richtig, was die machen. Und deswegen wissen wir, dass diese Eltern genau das Richtige gemacht haben. Die Eltern bringen ihre Kinder. Die bringen ihre Kinder zu Jesus. Sie haben erkannt, dieser Jesus, der ist im Auftrag Gottes unterwegs. Dieser Jesus, der spricht die Worte Gottes. Wir wissen nicht, wie viel sie von Jesus schon verstanden haben. Wisst ihr, sie haben vielleicht noch nicht geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Dass er die Rettung, die Lösung für all unsere Fragen ist, die Antwort auf all unsere Probleme. Das haben sie vielleicht noch nicht verstanden, aber sie haben eins verstanden. Sie haben gemerkt, dieser Mann, der ist von Gott geschickt. Der redet die Worte Gottes. Wenn man ihm begegnet, begegnet man der Kraft Gottes. Die Dämonen werden ausgetrieben durch die Kraft Gottes, durch diesen Mann. Was er sagt, das ist nicht einfach nur Menschenwort, sondern er redet ganz anders als unsere schriftgelehrten Pharisäer und unsere klugen Menschen. Das, was er sagt, kommt wirklich von Gott. Und diese Eltern, und wenn ihr selber Eltern seid, dann werdet ihr wissen, dieses Gefühl kennen, diese Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder mit dieser Kraft Gottes Gemeinschaft haben. Dass die Kinder von dieser Kraft Gottes berührt werden. Und dass sie daran Anteil haben. Dass sie in der Gegenwart Gottes aufwachsen. Dass sie im Angesicht Gottes aufwachsen. Dass Gott sie sieht. Jeden Tag, jede Sekunde ihres Lebens. Und die Eltern wünschen sich das. Warum wünschen sich Eltern sowas? Wisst ihr, diese Eltern glauben offensichtlich, dass ein gutes, ein starkes Leben, ein gesundes Leben, ein kraftvolles Leben, dass das nur aus der Hand Gottes kommen kann. Und dass das nur in der Gegenwart Gottes möglich ist. Also die Eltern glauben, die brauchen das. Die Eltern glauben, dass ihre Kinder genau diesen Jesus brauchen. Und sie wünschen sich, dass ihre Kinder so ein gutes Leben führen können. Und so ein gutes Leben haben. Und deswegen führen sie sie zu Jesus. Hier ist das Wort Gottes gekommen und wohnt unter ihnen. Und sie wollen Anteil davon haben. Und das, wie ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus findet das sehr gut, was die Eltern machen. Jesus ist, er ist sogar zornig über jeden, der das irgendwie behindert. Hier in dieser Übersetzung steht, Jesus wurde unwillig, als die gehindert wurden. Unwillig heißt, man wurde ärgerlich. Das ist ein altes Wort für ärgerlich. Wir würden heute sagen, Jesus hat sich richtig geärgert, war zornig und gesagt, was soll das eigentlich? Wie könnt ihr das wagen, die Kinder abzuhalten, zu mir zu kommen? Und die Frage ist jetzt, und jetzt stelle ich die Frage von meinem Sohn, ist es denn wirklich sinnvoll? Weil die Kinder, die dort gebracht wurden, also hier steht tatsächlich auch Kinder und so, bei den anderen, ich meine bei Lukas war das, Lukas sagt sogar Babys wurden gebracht. Also da wurden Babys gebracht, die man hält, die vielleicht nichts anderes können als schlafen und essen. Und sogar die wurden zu Jesus gebracht. Ist das wirklich so wichtig? Vor allem, wenn die Kinder so klein sind und noch nichts verstehen, also wirklich kleine Babys sind, die tatsächlich nur schlafen. Die schlafen und dann legt man sie in Jesus seinen Arm und er redet etwas zu ihnen und betet über sie. Und dann, die haben ja nichts gehört, die haben gar nichts mitbekommen. Ist das wirklich so wichtig? Trotzdem bringen diese Eltern ihre Kinder zu Jesus. Und Jesus findet es wichtig und Jesus findet es richtig und sinnvoll. Und wir sind vielleicht so ein bisschen so eine Gesellschaft geworden, die so das Gefühl hat, man muss alles verstehen und erst dann macht es Sinn und so diese ganzen Sachen. Und ich bin auch eigentlich dafür, dass wir Sachen verstehen müssen. Wir müssen Gottes Wort verstehen, mit unserem Verstand begreifen. Wir müssen begreifen, was Gott uns anbietet, dann erst können wir es annehmen. Dann erst haben wir wirklich die Möglichkeit, uns Gott zuzuwenden, Jesus anzunehmen. Und ich bin da voll dabei. Aber gleichzeitig gibt es noch etwas. Und zwar, auch wenn man etwas nicht versteht, kann man doch einen Gewinn und einen Anteil davon haben. Das ist das, was wir von dieser Situation eigentlich lernen können. Weil Jesus findet es gut, dass diese kleinen Kinder, die noch nichts verstehen, dass sie zu ihm gebracht werden, damit er mit ihnen Zeit verbringt. Hier steht, die Eltern wollten, dass er sie anrühre. In einer anderen Übersetzung steht, dass er ihnen die Hände auflege, dass er sie segnet. Matthäus schreibt das zum Beispiel so, dass er die Hände auf sie legt und dass er für sie betet. Was haben die sich dabei gedacht? Also wie haben die sich das vorgestellt? Für uns ist das ein bisschen seltsam. Gut, wenn wir aus Gemeindekontext kommen, dann kennen wir das auch. Also wenn zum Beispiel wir haben das bei der ältesten Einsegnung gehabt, dann segnet man die Leute, man betet für sie. Man legt den Täuflingen vielleicht die Hände auf und betet für sie. Deswegen kennen wir das. Das Volk Israel, das kannte das auch. Es gab im Alten Testament zum Beispiel den alten Israel, also der mit 12 Söhnen, der betet für seine Enkel Ephraim und Manasse. Also er ist krank, er stirbt bald und dann werden diese Enkel zu ihm gebracht und er möchte ihnen etwas ganz Besonderes schenken, möchte ihnen was ganz Besonderes geben. Und die Enkel werden vor ihn gebracht und er legt die Hände auf ihren Kopf und dann ruft er den Segen Gottes auf sie herab. Er stellt sie ganz besonders hervor. Durch diese Berührung und durch seinen Segen sind sie etwas ganz Besonderes. Und diese Enkel, die werden sozusagen emporgehoben und werden sozusagen ihren Onkel gleichgestellt. Er hatte ja viele Söhne. Und Ephraim und Manasse bekommen beide ein eigenes Erbteil unter den Söhnen. Also sie werden sozusagen eine Stufe hochgehoben durch diesen Segen. Und der alte Israel sagt dann sogar Gott, dieser Segen soll so besonders sein, dass die Menschen nach euch, das Volk nach euch soll immer wieder sagen, oh Mann, Gott soll dich so machen wie Ephraim und Manasse. Das soll so ein Segensspruch sein, dass die Leute sagen, hey, wenn du so gesegnet wärst wie Ephraim und Manasse, das wäre schön. Ganz besonders gesegnet. Und so etwas hatten die Eltern im Kopf, als sie die Kinder zu Jesus bringen. Der Jakob, der alte Israel, hatte einen Segen, den er weitergeben konnte. Etwas ganz Besonderes. Und die Leute sagen, Jesus hat etwas ganz Besonderes. Und das kann er weitergeben. Und wir wollen, dass unsere Kinder das bekommen. Wir wollen, dass unsere Kinder damit in Berührung kommen. Das hatten sie im Kopf. Jesus ist in ihren Augen der Bote Gottes. Und er ist in der Lage, ihre Kinder ganz, ganz besonders hervorzuheben. Ganz besonders abzusondern. Sie wollen ihre Kinder gesegnet und geschützt in Gottes Gegenwart sehen. Und in gewisser Weise können wir heute das Gleiche tun. Schaut mal, wir bringen unsere Kinder in die Gemeinde, weil wir uns wünschen, dass sie in seiner Gegenwart sind. Wir wünschen uns, dass sie von Jesus berührt werden, von seinem Leib berührt werden. Wer ist sein Leib? Jesus, sein Leib ist die Gemeinde. Und wenn wir wollen, dass unsere Kinder von Jesus berührt werden, dann müssen wir sie dorthin bringen, wo er ist, wo er wohnt, wo das Wort Gottes wohnt. Deshalb bringen wir die Kinder auch, wenn sie noch nichts verstehen. Weil wir glauben, dass die Gegenwart Jesu alleine, dass dort zu sein, wo Jesus wohnt, dass das alleine schon Segen bringt. So wie die Eltern damals das gemacht haben und so wie Jesus das unterstützt hat und gesagt hat, das ist wirklich so. Die Eltern machen was Gutes. Selbst wenn unsere Kinder noch Säuglinge sind, weil da, wo Jesus sein Wort gepredigt wird, da, wo sein Namen angebetet wird, da, wo man ihn anfleht, wenn man Sorgen hat, dort ist der Ort, wo Jesus wohnt. Dort ist er ganz besonders, in ganz besonderer Weise mitten unter uns. Und wer wollte seine Kinder nicht in so eine Gemeinschaft bringen? Wer wollte seine Kinder nicht so zu Jesus bringen? Und wisst ihr, ich sage jetzt ganz bewusst, ich habe zu Hause überlegt, dass man so sagt, ja, ihr müsst eure Kinder alle hierher bringen. Ich sage das gar nicht. Ich sage euch nicht, dass ihr eure Kinder hierher bringen müsst in die Gemeinde. So wie ein Gesetz. Ich sag euch, das ist eine herrliche Chance, die ihr habt. Es ist sowas Wunderbares, was ihr euren Kindern tun könnt, wenn ihr sie hierher bringt. Ein unendlicher Gewinn für deine Kinder. Du darfst sie mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde in Kontakt bringen, in Berührung, dass er sie berührt, dass sein Leib diese Kinder berührt. Wir versuchen natürlich auch zu Hause, die Kinder in die Gegenwart Gottes zu bringen. Und das ist wichtig und richtig. Aber gleichzeitig lehrt uns die Bibel, dass die Gemeinde der Ort ist, der Leib Christi ist. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Kinder auch in die Gemeinde bringen und nicht einfach nur wir zu Hause. Also ich möchte das nicht abschwächen, das ist was Wichtiges und das müssen wir und das ist wichtig, dass wir unseren Kindern das schenken, aber gleichzeitig auch, dass wir sie zu Jesus in den Leib Jesu bringen. Wie schön ist es, wenn wir die Kinder zum Beispiel hier in die Kinderstunden bringen können, wo die Mitarbeiter sich genau dieses Anliegen haben. Die wollen die Kinder zu Jesus bringen. Sie wollen, dass Jesu Worte sie berühren und sie bemühen sich, das auf kindgerechte Weise zu machen. Oder hier die Teenie oder sonst irgendwelche Arbeit. Oder wenn wir sie in die Bibel- und Gebetsstunden mitbringen können, wo sie sehen können und wo sie hören können, wie Jesus sein Wort gepredigt wird. Und wirklich, die verstehen vielleicht nicht so viel und die interessieren sich auch nicht für viel. Aber vielleicht bleibt eine einzige Sache bei ihnen hängen. Eine einzige Berührung von Gottes Wort, wo sie hören können, wie Jesus angebetet wird, wo Leute Jesus dankbar sind für das, was er ihnen getan hat. Und sie hören das und sehen das. Oder wo sie sehen, wie jemand weint und Jesus anfleht um Hilfe. Und sie sehen, so ist es, wenn es einem schlecht geht, so ist es, wenn man Nöte und Sorgen hat, dann kann man sie zu Jesus bringen und er nimmt sie an. Und die Leute werden ruhig und bekommen Frieden und unsere Kinder dürfen das sehen. Lasst uns unsere Kinder dorthin bringen, wo Jesus wohnt, wo das Leben selbst wohnt. Wieso sollten wir unsere Kinder woanders hinbringen? Wieso sollten wir für unsere Kinder was anderes wollen? Und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt. Das ist nicht immer so leicht. Hier in dem Fall waren es die Jünger, die haben gehindert. Die Jünger haben die Eltern getadelt, steht hier. Sie wollten das nicht. Jetzt bringen die Eltern ihre Kinder schon zu Jesus, aber den Jüngern passt das nicht. Und das klingt jetzt richtig hart und böse. Also wir denken uns dann, Alter, wie können die Jünger sowas machen? Das ist ja richtig gemein. Und wir denken natürlich, wir hätten sowas nie gemacht. Also wir wären ja natürlich ganz anders gewesen. Aber wisst ihr, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum das so gewesen sein könnte, warum die Jünger sowas gemacht haben. Und auch sehr gute Gründe, warum die Jünger nicht wollten, dass die Kinder dabei sind. Ich meine, wir kennen auch voll viele gute Gründe, warum wir wollen, dass die Kinder nicht da sind, manchmal. Wisst ihr, stellen wir uns zum Beispiel diese eine. Jesus war sehr, sehr viel beschäftigt. Jesus war oft müde, das wissen wir. Weil er den ganzen Tag, er wurde tagelang belagert von den Menschen. Leute, die seine Hilfe wollten, Leute, die mit ihm reden wollten, Leute, die krank waren und unbedingt wollten, dass er sie heilt. Und die Leute, wenn wir uns das vorstellen, wenn du blind bist und dann wartest du und wartest und dann wartest du den ganzen Tag und dann ist es irgendwann 9 Uhr, dann kann Jesus nicht einfach zumachen und sagen, also kommt dann irgendwann anders wieder. Nein, du wirst dort weiter warten. Du wirst so lange warten, bis deine Augen aufgetan werden. Und so stehen die Leute da und wisst ihr, Jesus hat gewartet und gemacht, bis alle fertig waren. Und dann lesen wir, dass Jesus nicht nur tagelang belagert wurde von Menschen, sondern wenn er dann kurz Zeit hatte, dann ging er an einen ruhigen Ort und dann betete er, manchmal nächtelang. Und Jesus war ein wahrer Mensch. Das ging alles nicht spurlos an ihm vorüber. Und wir wissen, dass er oft müde und abgekämpft war. Und vielleicht wollten die Jünger ihn schützen und vor diesen ganzen Kindern, vor diesem Lärm und Trubel, das kennt ihr auch, wo viele kleine Kinder sind, da ist es immer laut, da ist immer Trubel. Und viele Erwachsene, besonders wenn man gerade gestresst ist, wenn man müde ist, wenn man viel, viel um die Ohren hatte, dann haltet man das Geplärre und den Lärm von Kindern nicht aus. Also ein kleiner Tipp, Jesus war nicht so. Also Jesus gehörte nicht zu diesen Menschen, die das nicht ausgehalten haben. Und das könnte vielleicht auch der Grund sein. Die Jünger haben gesagt, Alter, lass den jetzt einfach mal in Ruhe. Geht einfach mal nach Hause. Ich meine, wenn ihr krank seid, wenn ihr Besessene habt, dann kommt, das ist wichtig, aber doch nicht mit euren Kindern. Denen geht's doch gut. Schaut mal, die sind ja gesund, spielen ja und so. Geht nach Hause, lasst die zu Hause spielen. Vielleicht war es auch so, dass die Jünger sicherstellen wollten, dass der Dienst von Jesus nicht gestört wird. Da kommen so viele kranke Menschen, also Menschen mit echten Problemen, mit echten Sorgen. Menschen, denen Jesus hilft und die er belehrt, denen er was beibringt. Es gibt so viel Wichtiges zu tun und dann kommen da diese ganzen kleinen Kinder, so ein Baby, so ein Neugeborenes. Warum sollte man das, warum bringt ihr das zu Jesus? Hat er nichts Besseres zu tun? Und hier wieder, Jesus war nicht gestört von diesen Babys. Sie waren ihm nicht zu klein oder zu gesund. Also es gibt viele gute Gründe, warum die Jünger in guter Absicht das unterbinden wollen. Aber alle Gründe laufen darauf hinaus, dass die Kinder irgendwie unwichtig sind oder dass sie irgendwie stören. Und ich meine, wir kennen das ja auch, oder? Ganz ehrlich, Kinder stören oft. Wir kennen das in der Gemeinde voll gut, oder? Wo Kinder essen, da muss man immer ganz besonders viel aufräumen und ganz besonders gut putzen danach. Wo Kinder spielen, da gehen Sachen kaputt, immer. Wo Kinder sind, da ist es laut und unruhig. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde es immer besonders schlimm, wenn man Kindergeburtstag feiert. Wir haben das mal gemacht. Also das ist echt schon irgendwie eine Plage. Wir haben meinen Jungsgeburtstag gefeiert und wir haben den Fehler gemacht, dass wir das zu Hause gemacht haben. Das war noch so, dass der noch ziemlich klein war, aber der war nicht mehr klein genug, um zu Hause zu feiern mit seinen Freunden eigentlich. Und die Jungs hatten ein paar Minuten lang nichts zu tun und dann war ein paar Minuten lang so kein Aufseher da, der sie bewacht hat und dann sind die alle auf den Schrank geklettert und dann immer runtergesprungen aufs Bett und das haben dann die Sprossen von dem Bett alle zerbrochen. Und also so ein Riesen, in so 3 Minuten können die, also eine Jungsbande riesige Schäden anrichten. Und das Problem ist, wisst ihr meine Lieben, wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Aber wenn wir einen Haufen gesunder, kräftiger, sozial aktiver Kinder, wenn wir die zusammenstecken, dann wird das immer Stress geben und Arbeit und Unannehmlichkeiten. Wir werden immer es schwerer haben. Wir werden auf einmal putzen müssen, auf einmal Geld bezahlen müssen, Dinge reparieren müssen, alles. Das wird einfach immer so sein. Und oft versuchen wir ja auch irgendwie das zu vermeiden. Also bei den Kindergeburtstagen versuchen wir das auch zu vermeiden, dass das zu Hause ist. Und in der Gemeinde versuchen wir das vielleicht zu vermeiden. Und die Jünger haben auch versucht, das zu vermeiden. Genau dieses haben die Jünger versucht zu vermeiden. Diese Störfaktoren und all dieses. Aber Jesus überrascht die Jünger dann massiv. Also Jesus macht dann was die Jünger absolut nicht erwartet haben. Und zwar sagt er dann eben hier diese Worte: Als Jesus das sah, wurde er unwillig, er wurde zornig. Und er sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Für mich ist es so ganz besonders, darüber, wo du zornig wirst, das sagt, was du liebst. Das zeigt ganz deutlich, was du liebst. Wenn ich zu Hause sitze und dann meine Kinder laut sind und ich dann zornig werde, was liebe ich dann? Dann liebe ich meine Ruhe. Okay? Also ist ganz einfach. Wenn ich nach Hause komme und dann sehe ich, dass meine Kinder, als sie das Fahrrad so durch den Schuppen gefahren haben, am Auto so einen Kratzer gemacht haben und ich dann richtig wütend werde, was liebe ich dann? Dann liebe ich mein Auto. Also ein kleiner Tipp, dann liebe ich nicht meine Kinder. Also wenn ich richtig wütend auf die bin, dann liebe ich nicht meine Kinder. Ich kann mir erzählen, was ich will, aber ich liebe mein Auto. Schaut mal, warum Jesus hier wütend, warum wird Jesus zornig? Jesus wird zornig, weil die Jünger wollen nicht, dass die Kinder zu ihm gebracht werden. Dieses kleine Baby, dass es nicht zu ihm gebracht wird. Und Jesus wird zornig darüber. Warum? Weil Jesus etwas liebt, weil Jesus diese Kinder liebt. Und es gibt so viele Lieder auch darüber, die das singen. Jesus liebt die kleinen Kinder. Jesus liebt Kinder. Und deswegen wird er zornig, wenn sie nicht zu ihm gebracht werden. Und Jesus, das was hier steht dann im Vers 16, und er nahm sie auf die Arme. Also er nahm sie sozusagen auf seinen Schoß und er umarmte sie. Das bedeutet, er liebt diese Kinder und er zeigt ihnen das. Andere Übersetzungen, also hier steht, er nahm sie in seine Arme. Andere Übersetzungen sagen, er herzte sie. Und das finde ich schön, er nimmt sie an sein Herz. Da ist dieses kleine Neugeborene und die Mutter überreicht ihm das Neugeborene schüchtern. Die gibt ihm das und es schläft vielleicht und er nimmt es in den Arm, er nimmt es an sein Herz und er legt seine Hand auf den Kopf von diesem Baby und dann betet er liebevoll. Warum? Weil er dieses Baby liebt. Und er zeigt es ganz deutlich. Und dann kommt da dieser kleine Junge und die Mama schleppt ihn an der Hand und die muss ihn festhalten, damit er nicht rum, weil der kann keine Sekunde still sitzen. Und Jesus nimmt ihn auf den Schoß und solche Jungs muss man vielleicht manchmal ein bisschen festhalten und Jesus umarmt ihn ganz fest, damit er kurz zur Ruhe kommt und er redet mit ihm. Und der liebt ihn und er segnet ihn, er betet über ihn. Und dann ist da das kleine Mädchen, die weint, weil die Angst hat, weil da so viele Menschen sind und es laut ist und er nimmt es liebevoll in den Arm und er kennt ihren Namen. Und er nennt sie beim Namen und er fragt sie aus, was sie heute gespielt hat. Er interessiert sich ganz liebevoll für sie und über dieses Interesse vergisst sie ihre Angst und Schüchternheit. Und dann schaut sie vertrauensvoll auf diesen Heiland der Welt und erzählt ihm, was sie heute gespielt hat. Und er weiß, was sie beschäftigt und er liebt sie und er segnet sie. Und bei ihm ist sie sicher und er spürt sie. Ich habe mich vorbereitet und habe mich gefragt, ist das jetzt nicht zu romantisch dargestellt? Also, dass ich mir das so ausgedacht habe. Aber wisst ihr, ich glaube, genau so müssen wir uns das vorstellen. Wenn Jesus umarmt hat, dann war das keine Show-Umarmung, sondern es war eine echte, liebevolle Umarmung. Wenn er gesagt hat, ich liebe die, wenn er diese Liebe gezeigt hat, war das nicht ein etwas zum Zeigen, sondern es ist aus etwas Wahres gewesen, was er wirklich weitergegeben hat. Jesus liebt diese Kinder wirklich, jedes einzelne von ihnen. Und er zeigt es ganz deutlich, indem er sich ihnen einzeln zuwendet. Weil wir können nicht alle auf einmal auf unseren Schoß nehmen. Wir können die nur einzeln auf unseren Schoß nehmen. Und Jesus macht es. Bei all den großen Sachen, die er macht, bei diesen richtig großen Wundern, die er tut, macht er diese kleinen Sachen auch und nimmt sich Zeit für die. So wurde seine Liebe sichtbar. Bei den Jüngern, was ist da sichtbar geworden? Da ist keine besondere Liebe zu den Kindern sichtbar geworden. Wisst ihr, wir kennen das ja auch, bei den eigenen Kindern ist es noch so ein bisschen, da drückt man ein Auge zu, die liebt man halt doch irgendwie und den Lärm und den Stress erträgt man notgedrungen, aber bei fremden Kindern ist die Geduld viel, viel kürzer. Wenn die sich nicht so anständig benehmen, dann denkt man sich, ach, bleibt mir doch gestohlen. Dann sagen wir, ja, die sollen besser nach ihren Kindern schauen. Schau mal, oh, guck mal, wie viel die krümeln. Guck mal, was die alles machen. Und die Kinder, jetzt ist es echt unpassend, wie die sich benehmen. Dann müssen die vielleicht einfach zu Hause bleiben oder wegbleiben. Die sollten am besten weg. So denken die Jünger. Warum denken die Jünger so? Die Jünger denken so, weil sie die Kinder nicht lieben. Jesus liebt diese Kinder, deswegen denkt er anders. Wenn sie von der gleichen Liebe angetrieben wären wie Jesus, dann wären sie anders umgegangen mit der Situation. Sie hätten die Eltern zu Jesus geführt. Da hätten sie die Kinder noch an der Hand genommen und mitgeholfen, sie zu Jesus zu bringen. Und wie Jesu Jünger müssen ihm ähnlicher werden. Jesu Jünger müssen lernen zu lieben, was er liebt. Und wir sind Jesu Jünger. Wir sind als Gemeinde Jesus sein Leib. Wir müssen das lieben, was er liebt. Wir müssen wissen, wir müssen das verstehen, Kinder sind etwas ganz Besonderes in Gottes Augen. Nicht nur unsere eigenen, sondern auch die anderen Kinder. Auch die, die mich vielleicht nerven. Auch die, die vielleicht nicht besonders nach meinen Vorstellungen und Richtlinien gut erzogen sind. Jesus liebt die auch. Und wir sollten uns da in dieser Hinsicht ein Beispiel nehmen. Aber es bleibt nicht hier. Also es geht nicht einfach nur darum, dass Jesus die Kinder besonders liebt, sondern Jesus sagt jetzt etwas, was ganz, ganz, ganz krass ist. Eine heftige Aussage, die hat ewige Auswirkungen. Und zwar, er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Eine andere Übersetzung macht es noch viel schöner. Die sagt, denn solchen gehört das Reich Gottes. Der schaut die Kinder an und der sagt, solchen gehört das Reich Gottes. Wisst ihr, es ist immer sehr beeindruckend, wenn man Menschen begegnet, die richtig reich sind. Und dann sehen wir so einen auf der Straße und dann sagt man, oh, guck mal, das da, das ist der, dem gehört hier Amazon. Und dann sagen alle, wow, krass, wir kaufen alle dort ein und dem gehört es. Jesus sagt, diese Kinder, denen gehört das Himmelreich. Denen gehört alles. Es gibt nichts, was sie noch haben könnten, denen gehört alles. Solchen Kindern gehört alles. Und wisst ihr, Jesus könnte sagen, schau mal, wenn wir das hier anschauen, er könnte sagen, den gut erzogenen Kindern, denen gehört, solchen gehört das Himmelreich. Oder er könnte sagen, den Kindern gläubiger Eltern, solchen gehört das Himmelreich. Oder den Kindern von den Eltern, die jeden Tag stille Zeit machen, solchen gehört das Himmelreich. Oder den Kindern von den Eltern, wo wirklich beide Eltern gläubig sind, solchen gehört das Himmelreich. Oder den Kindern von solchen, den Kindern, die jeden Freitag in die Kinderstunde kommen, solchen gehört das Himmelreich. Oder den Kindern, die getauft werden von ihren Eltern, also die werden gebracht und dann tauft man die Kinder, solchen gehört das Himmelreich. Aber Jesus sagt das nicht. Jesus sagt das völlig ohne Einschränkungen. Er schaut diese Kinder an, die gebracht werden, diese kleinen Babys und kleinen Kinder, und er sagt, solchen, denen gehört das Himmelreich. Denen gehört es. Das ist eine der Kernstellen, warum wir Christen davon ausgehen, dass Kinder, die zu früh sterben, also Kinder, die bevor sie eine erwachsene Entscheidung treffen können, dass diese Kinder zu Jesus gehen. Weil wenn solchen Kindern das Himmelreich gehört, wo sollten sie dann sonst hingehen, wenn sie sterben? Es gibt noch andere Stellen, aber wir bleiben jetzt erstmal bei hier. Wir haben zum Beispiel 5 Kinder auf dieser Erde, aber wir haben auch 2, die nicht mehr hier sind. Die sind schon beim Herrn Jesus im Himmelreich. Sie haben das Licht dieser Welt nie gesehen. Sie sind während der Schwangerschaft schon gegangen. Aber weil Jesus sagt, dass solchen Kindern das Himmelreich gehört, glauben wir, dass sie auch dort sind. Jetzt könnte man fragen, wieso sind sie dort? Was haben sie gemacht dafür? Nun, Jesus sagt nicht, dass sie etwas tun mussten, sondern er hat einfach gesagt, es gehört ihnen. Was haben sie denn Besonderes geleistet? Was ist denn ihre Leistung? Aber wisst ihr, es ist nichts, was sie tun oder tun lassen oder lassen könnten oder sowas. Nichts davon. Jesus geht darauf gar nicht ein. Das hat damit nichts zu tun. Es ist einfach so, Jesus sagt, ich liebe diese Kinder und ich sage, dass es ihnen gehört. Und wenn Jesus sagt, dass es jemandem etwas gehört, dann gehört es ihm, weil er die Macht hat, es zu schenken. Das Himmelreich gehört ihm und wem er es gibt, der hat es. Und wenn er es den Kindern gibt, dann haben sie es. Ihnen gehört es, weil solchen gehört das Himmelreich. Was haben diese kleinen Babys, die haben das Licht dieser Welt noch nicht mal gesehen, die konnten nichts dafür, die konnten nichts tun, nichts lassen. Sie konnten nicht fromm sein oder in die Kinderstunde gehen und alles. Was haben sie? Sie haben nur diese eine Aussage. Jesus sagt, solchen wie ihnen, denen gehört das Himmelreich. Und deswegen glauben wir, dass ihnen das Himmelreich gehört. Das Himmelreich gehört diesen Kindern und das müssen wir verstehen. Das Himmelreich gehört ihnen, weil Gott es ihnen schenkt. Wisst ihr, dieses Ganze, wie das funktioniert, wird noch viel deutlicher, wenn man diese Aussage, also das, was hier steht, solchen gehört das Himmelreich oder solcher ist das Reich Gottes, wenn man das mit einer Aussage vergleicht, die Jesus direkt danach macht. Also dieses Ereignis passiert, die Eltern bringen ihre Kinder, Jesus nimmt sich Zeit und macht das alles und dann geht er weiter. Und als er gerade diesen Ort verlassen will, dann kommt ein junger Mann zu ihm gerannt und dieser sympathische junge Mann, der fragt Jesus, Jesus, warte, wie kann ich das Himmelreich bekommen? Wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und Jesus spricht mit ihm und im Gespräch kommt raus, dass dieser junge Mann, dass der ein sehr anständiger Mann ist. Von Jugend an hat er sich bemüht, Gottes Wort zu kennen und zu lesen und zu forschen. Und er hat sich bemüht, Gottes Gesetz zu halten und wirklich danach zu leben. Er hat alles gemacht, was er nur konnte, um Gott zu gefallen. Und da steht, und Jesus hört das alles und er redet mit ihm und da steht, Jesus gewann ihn lieb. Jesus gewinnt ihn lieb. Eigentlich doch top. Was kann dir Besseres passieren? Aber dieser junge, sympathische Mann, dieser wirklich anständige Kerl, der Traumschwiegersohn von allen Eltern, der geht weg von Jesus traurig und hat nichts. Er hat Jesus nicht und wer Jesus nicht hat, hat das Himmelreich nicht. Warum? Weil er es nicht schafft, das Himmelreich zu ergreifen. Ich will, dass wir das lesen, was Jesus sagt. Und bitte achtet darauf, wenn ihr in der Bibel seid, das sind nur ein paar Verse später. Im Endeffekt, das sind maximal ein paar Stunden später. Da sagt Jesus diese Worte. Und zwar, da geht dieser junge Mann, der eigentlich alles kann, alles perfekt. Er hat ein perfektes Leben, ein Traumleben. Wir würden ihn beneiden um dieses Leben und um seinen anständigen Charakter. Und er muss weggehen, traurig weggehen und hat das Himmelreich nicht. Und da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und er sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und die Jünger waren bestürzt. Und Jesus wiederholte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Wie schwer. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich geht. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und sie fragten, aber wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Das sind schockierende Worte. Ich möchte diese Stelle betonen, was die Jünger dann sagen. Die Jünger, die hören, was Jesus sagt und sie denken konsequent zu Ende und sie sagen, Jesus, wenn das stimmt, was du sagst, dann wird ja niemand gerettet. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Niemand. Und Jesus sagt nicht, nein, doch, können schon ein paar gerettet werden. Jesus sagt, nein, stimmt. Wirklich, es ist unmöglich für Menschen. Für Menschen ist es unmöglich, gerettet zu werden. Wusstet ihr das? Es ist unmöglich für dich, gerettet zu werden. Für Menschen ist es unmöglich. Und wenn wir uns dann diesen Vergleich, diesen direkten Vergleich anschauen, dann finde ich das also ganz besonders, wie Jesus das hier gegenüberstellt. Nur ein paar Stunden dazwischen. Auf der einen Seite sagt er, lass die Kinder zu mir kommen, diese kleinen Kinder, denen gehört das Himmelreich. Und auf der anderen Seite sagt er, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Wie schwer ist es, also ist es jetzt schwer oder leicht? Ist es schwer, den Himmel zu erobern? Warum kann dann jedes Kind den Himmel haben? Oder ist es leicht, den Himmel zu erobern? Warum kann dann dieser junge Mann das nicht schaffen? Dieser Mann, der so viel anständiger ist als viele von uns. Warum kann er das dann nicht? Was haben die Kinder, was dieser reiche Jüngling nicht hat? Und was haben diese Kinder dem reichen Jüngling voraus, diesem Anständigen? Wisst ihr, sie haben nichts voraus. Und genau das ist es. Sie haben nichts und sie bringen nichts, sondern sie bekommen etwas. Tatsächlich haben die Kinder nichts. Das Himmelreich gehört ihnen einfach, weil Jesus entschieden hat, es ihnen zu schenken. Und jetzt können wir Jesus seine letzte Aussage verstehen, was Jesus sagt. Wenn Jesus weiterredet, sagt er hier im Vers 15 in unserer Stelle, er sagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wer das Reich Gottes nicht so bekommt, wie ein Kind es bekommt, der wird es niemals haben. Er kann es nicht ergreifen. So wie dieser reiche Jüngling, dieser anständige Kerl, der kann es nicht haben. Er kriegt es nicht hin. Warum? Weil er es nicht bekommt, weil er es sich nicht schenken lässt. Wie die Kinder müssen wir lernen, nichts zu haben. Uns auf nichts anderes zu verlassen. Wie die Kinder müssen wir aufhören, etwas zu Gott zu bringen. Der junge Mann, der kommt zu Jesus und der fragt, also Jesus, was muss ich tun, damit ich das Himmelreich bekomme? Was muss ich noch schaffen? Was muss ich an mir noch ändern? Da gibt's ja was, ich weiß selber, da gibt's noch ein paar Sachen, aber wie viel muss ich davon noch ändern? Wie viel, weil ich kämpfe ja die ganze Zeit, ich versuche ja und so, wie viel brauche ich noch? Wie viel fehlt noch? Bin ich bei 70% oder bin ich erst bei 40 oder habe ich schon 90? Ich weiß nicht, Jesus, wie viel habe ich noch? Wie viel fehlt mir noch? Was muss ich noch tun? Aber das ist die falsche Frage. Wer diese Frage stellt, der bekommt die erste Antwort. Es ist unmöglich. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Es ist unmöglich. Menschen können das nicht. Der muss wie die Jünger dann schockiert vor Jesus stehen und sagen, Jesus, aber wenn das dein Anspruch ist, sorry, dann geht's nicht. Es ist unmöglich. Wenn man aber wie ein Kind kommt, wenn man nichts vorzuweisen hat, wenn man fragt, Jesus, kann ich das haben? Gibst du es mir bitte? Wer nichts zu bieten hat, dem gehört das Himmelreich. Und die Frage ist, und die ist ganz wichtig, die musst du dir stellen, hast du das Himmelreich? Gehört es dir? Also kannst du heute hier sitzen und sagen, mir gehört der Himmel. Der gehört mir, das ist meiner. Und egal was passiert, den kann mir niemand nehmen. Da gehe ich hin. Gehört dir das ewige Leben? Bist du dir absolut sicher? Du musst dir sicher sein, ob dir der Himmel gehört oder nicht. Wenn der Himmel dir nicht gehört, wenn du dir nicht sicher bist, warum bist du dir nicht sicher? Was ist los? Also weißt du, wenn du das Reich Gottes nicht hast, wenn du es nicht besitzt, dann liegt es nicht an Jesus. Er ist bereit, es zu verschenken und er schenkt es den Kindern allen. Und er ist bereit, es auch dir zu schenken, wenn du es nur haben willst. Er war auch bereit, es diesem jungen Mann zu schenken, wenn der es nur haben wollte. Wenn der nur bereit wäre, alles loszulassen und seine Hände vor Jesus leer hinzustrecken und zu sagen, bitte schenk es mir einfach. Gib es mir bitte, ich brauche das. Du musst es einfach machen. Du musst dich heute festlegen, wie du zu Jesus kommst und wie du zu Jesus stehst. Und so wie du dich festlegst, so wird es auch sein. Du kannst zu Jesus kommen wie der reiche Jüngling. Du kannst dir seine Treue verdienen. Du kannst ein echt anständiger Kerl sein. Du kannst es richtig gut machen, viel Mühe geben. Du kannst an dir arbeiten, dich verändern und so. Aber du wirst es nicht schaffen. Weil Jesus sagt, es ist unmöglich. Du kannst es nicht schaffen. Oder du sagst, ich mach's wie die Kinder. Ich lasse alles, was ich mir verdient habe. Ich schaue nicht mehr darauf, wie gut ich bin. Ich schaue auf das alles nicht mehr, sondern ich stehe einfach da. Ich habe einfach leere Hände. Und ich sage, bitte Jesus, ich brauche das. Bitte schenk mir das. Kleine Babys sind hilflos. Ich bin immer beeindruckt, wo unsere Kinder auf die Welt kamen. Die konnten gar nichts. Die liegen einfach nur da. Die können sich nicht mal drehen. Nichts. Man muss sie hochheben für alles. Man muss ihnen Essen geben. Die können nur weinen und liegen. Sie können sich nicht mal ihre Hände kontrollieren. Und ihre Hände fangen dann an, sich wild zu bewegen. Und dann kratzen sie sich. Und dann muss man die Hände irgendwie einwickeln und so, damit sie sich nicht wehtun. Das sind Kinder. So, solchen gehört das Himmelreich. Solchen, die nichts haben. Und im übertragenen Sinne, das sind die Menschen, denen Gott das Himmelreich schenkt. Die so sind. Die nichts anderes können, die sich nicht so kontrollieren können, die das alles nicht so drauf haben, die sich verletzen und andere verletzen und die das einfach, wo das nicht klappt, das sind die Menschen, denen gehört das Himmelreich, wenn sie wollen. Wenn sie aufhören, auf ihre eigene Leistung zu vertrauen, wenn sie aufhören, alles in ihre eigene Hand zu nehmen, wenn sie ihren Stolz und all das loslassen und wenn sie einfach nur sagen, so bin ich, ich brauche das, hilf mir bitte. So stehen wir vor Jesus. Und indem du zu ihm kommst, indem du ihm nichts zu bieten hast. Und wenn du das haben willst, wie geht es? Wenn du nach Hause gehst heute, dann lies die Bibel. Wir lesen nachher noch eine Stelle aus Römer. Dann sag ihm das. Sag Jesus das. Sag Jesus, ich weiß nicht, ob ich es habe. Und dann gib zu, dass du es dir nicht erarbeiten kannst. Sag, ich kann es mir nicht erarbeiten, ich möchte es aber trotzdem haben. Kannst du es mir trotzdem schenken, Jesus? Und dann bitte ihn, dass er es dir schenkt. Und dann darfst du erleben, dass er dich annimmt. Dann darfst du erleben, dass er dir das Königreich schenkt und dass es dir gehört. Das neue Leben, dann gehört der Himmel dir. Wir glauben an das Geschenk der Gnade. Jesus, der in leere Hände legt, was wir nicht erarbeiten können. Ich möchte, dass wir das im Römerbrief lesen. Eine Stelle, die wir am besten eigentlich auswendig lernen müssen. Römer 3, 23 und 24. Da steht, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Jesus hat ein unheimlich riesiges Geschenk erwirkt und erarbeitet für uns. Und dieses Geschenk wird uns ohne unser Zutun geschenkt. Das können wir haben, das kannst du haben. Das biete ich dir an. Seid die, die ihr schon lange zu Jesus gehört, seid sicher in dem, was ihr habt. Versichert euch nochmal. Redet mit Jesus darüber. Und dann seid froh darüber, das, was er euch geschenkt hat. Und die, die es noch nicht haben, das ist eure Gelegenheit. Entscheidet euch, wie ihr vor Jesus kommt. Ihr dürft es haben. Amen. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Und ich werde dann nach der Gebetsgemeinschaft zum Abschluss beten.